So, und damit sollten wir wieder live sein. Es ist 11.30 Uhr am Freitag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kryptonerds Uncut, wie immer mit Sascha Röhrer und mir, Erik Heinemann. Herzlich willkommen, liebe Leute. Ich hoffe, ihr hattet bisher eine gute Woche. Und wie immer, vielen, vielen Dank an unsere Freunde von Bison, die das Ganze hier unterstützen. Sascha, wie war deine Woche bisher?
Super war die Woche. Super.
Kommt da noch mehr?
Ja, ich bin ja überlegen, was ich alles erzähle. Wetter wird gut am Wochenende,
oder? Oh, komm jetzt, okay, ich cutte dich da direkt weg.
Auch da.
Wetter will hier keiner hören. Was waren die harten, heißen Topics der Woche? Das ist doch die große Frage, wenn wir hier reinstarten.
Ja, aber da hast ja du viel mehr zu berichten, weil du warst ja in der Krypto-Hauptstadt Europas quasi unterwegs.
Genau. Also dadurch, dass du jetzt nicht mehr so oft auf Events unterwegs bist, Ja, kommst wieder? Okay, ich habe das jetzt so ein bisschen übernommen, dass ich so der Außenminister des Podcasts bin, zumindest unserer Episode, so dass ich auch mal berichten kann, was sonst so in Europa passiert. Und wie du schon richtig gesagt hast, genau, ich war in der vermeintlichen Krypto- oder Digital-Asset-Hauptstadt Europas. Wo war ich, Sascha?
Leider nicht in Deutschland, in Wien.
Korrekt. Genau, ich war in Wien auf der Vienna Blockchain Week. Ein bisschen ähnlich wie Berlin Blockchain Week, ist in einer Woche und nicht in drei Wochen und ist tatsächlich auch so ganz viele kleinere Events, war ganz gut, war aber so das erste Mal, dass ich da war, hatte ich jetzt nicht so ganz verstanden, dass es da noch 1200 andere Events gibt, aber die zwei wichtigen war einmal Vienna Blockchain Week und der Vienna Kongress und dann gab es noch ein Event in der Wiener Börse von der Digital Asset Association Austria, DAAA, sehr viele A's in der Abkürzung und genau, da war ich und habe da mal so die große Rundreise gemacht durch Wien. War spannend, muss ich sagen. Also man nimmt wirklich wahr, da passiert viel in der Community. All das, was jetzt so in Berlin und in Deutschland an Community weggefallen ist, sieht man, dass es da gerade unheimlich Fahrt aufnimmt. Ja, gerade wenn wir uns auch anschauen, wer sich da gerade so ansiedelt. Ne? Also Bybit, wen haben wir da noch? Also Bitpanda eher als großen Vorreiter. Liebe Grüße KuCoin. An Erik Demuth, komm in den Podcast. Dann haben wir KuCoin, BitGet probiert gerade die Lizenz zu bekommen. Und wir müssen auch noch dazu sagen, bis zum 1.7. müssen ja alle Exchanges, die in Europa Geschäft machen wollen und Kunden betreuen wollen, müssen ihre Lizenzen durchbekommen. Ja, also Crypto Asset Service Provider, sogenannte CASPs, müssen ihre Lizenz bis zum 1.7. ready haben. Wenn nicht, sind sie erstmal sozusagen weg vom europäischen Fenster und dürfen keine Kunden servicen. So, das ist gerade Stand der Dinge und da endet jetzt diese Periode zum 30.06. Und wer da jetzt noch nicht dran ist, ist auch schon zu spät. Und ich bin gespannt, was da noch so kommt. Ja.
Wo ist Whitebit? Ist Whitebit auch in Wien? Nee, ne?
Ich habe einen der Whitebit-Vertreter gesehen, die wollen sich dort wohl ansiedeln, aber ich glaube, Näheres kann ich da jetzt hier so in dem Rahmen nicht zu sagen.
Die machen haben ja auch ganz frisch ihre Lizenz, ne? Also die haben ja auch jetzt gerade europaweit relativ große Marketingkampagne gestartet.
Ja, okay, da bin ich mir gar nicht sicher. Also ich habe einen der Vertreter in Wien kurz getroffen, habe jetzt nicht wirklich miteinander großartig gesprochen, aber ich wusste gar nicht, dass sie ihre Lizenz schon haben. Ist das so, ja? Okay.
Ich meine, ja.
Ja? Okay, gut. Hier googelt der Chef noch selbst. Okay, also grundsätzlich, Wien war gut. Ich hatte dort ein Panel, Moderation, Thema Stablecoins. Das ist natürlich das Hot Topic hoch und runter. Gerade jetzt auch vor dem Thema Clarity Act. Das heißt, wir sehen ja, dass im Clarity Act höchstwahrscheinlich Stablecoin-Yields, also Zinsen auf Stablecoins, wenn man so möchte, durchgehen werden wohl. Ja, so schaut es gerade aus. Es ist nur so ein Stück weit die Frage, also im Clarity Act ist ja das Thema Stablecoins so geregelt, dass es aktivitätsbasierte Zinsen sein müssen. Also du darfst nicht einfach dein Geld reinpacken und du kriegst dafür Zinsen, sondern es muss irgendwie wie so eine Art Reward-Mechanik und du musst irgendwas dafür tun, also irgendein Activity muss es geben. Ich bin da sehr gespannt, wie die dann ihre Produkte ummünzen, damit es in den Clarity Act reinpasst, weil de facto ist es ja dann aktuell so, Stablecoin, kriegst dein Zins drauf und fertig, ja, und viel mehr als Aktivität, als dass ich das Geld reinpacke, muss ich dafür nicht tun. Deswegen bin ich gespannt, was sich da ändern wird. Und ich will der ganzen Sache noch nicht zu weit vorgreifen, aber wir haben gleich noch ein Thema. Also auch die Europäische Union schaut sich das Thema MiCA nochmal genauer an, weil gerade mit dem Clarity Act natürlich jetzt man sieht, es könnte zum negativen oder zum Nachteil sein von europäischen Stablecoin-Anbietern, wenn der Clarity Act so kommt. Ja, so. Aber will ich noch nicht zu viel sagen. Ich würde sagen, Sascha, wir springen mal ins Screensharing.
Gab es auch noch andere Impulse, vielleicht hinsichtlich Tokenisierung und so, da noch irgendwelche Takes?
Also tatsächlich habe ich mich gar nicht so viel auf Talks rumgetrieben, sondern eher so nebenher mit vielen Leuten gesprochen, gerade auch mit den ganzen Börsen, die sich in Wien ansiedeln, gerade so die ganzen großen. Da war ich sehr viel unterwegs. Es gab verschiedene Talks. Es gab das Thema Abschaffung der Steuerhaltefrist war ein Thema. Natürlich die großen Treiber waren Stablecoins, RWA, also Real World Asset Tokenisierung. Das ist fortlaufend. Aber dass ich da jetzt einen neuen Impuls zu dem, was wir eh auch regelmäßig besprechen, aufgenommen hätte, das war jetzt nicht der Fall.
Okay.
Genau. Okay. So, schauen wir mal auf den Markt. Bitcoin bei minus 4,2% in den letzten 7 Tagen. Wir sind wieder deutlich unter die 80.000 gerutscht. Was war da los, Sascha?
Flash Crash.
Genau.
Die Woche mal.
Ja, es ist so, du wachst auf an einem Montag und denkst dir so, what the fuck, was ist hier passiert? Ja, also total spannend.
Was waren 600 Millionen, glaube ich, innerhalb von 30 Minuten liquidiert?
Ja, genau. Also wir sehen, ich mache gerade mal den Screen auf. Also wir sind von letzter Woche, wo wir gesprochen haben, wo wir wieder gut über die 80 drüber waren, sind wir tatsächlich gerade dann übers Wochenende und auch Anfang der Woche nochmal richtig nach unten gerauscht. Also wir hatten so, waren um die 75 fast schon wieder, 75,9 ja, in dem tiefsten Tief, also knapp unter 76. Von dort aus haben wir uns jetzt wieder ein bisschen erholt, aber das war schon massiver Rutsch und gerade auch am 18. Wenn wir hier mal ein Stück weit reingehen, da sehen wir halt, dass es tatsächlich uns mal richtig nach unten gerissen hat. Und witzigerweise hat der Kurs sich dann wieder erholt und wurde dann nochmal drastisch nach unten gerissen unter die 76, die wir eben gerade angesprochen haben, knapp darunter. Ja, und wenn man sich das Ganze auf der Liquidation Heatmap anschaut, ja, es ist schon sichtbar, dass da echt viele Long-Positionen letzten Endes hier pulverisiert wurden. Und vielleicht, um da so ein bisschen eine einfache Erklärung mit reinzubringen, das Thema Long Liquidation, von dem dann immer gesprochen wird, ist ja nichts anderes, als dass Trader mit Hebel auf steigende Kurse wetten und der Preis, wenn der stark fällt, dann ist es halt so, dass diese Positionen dann liquidiert werden, je nachdem, was man für einen Kurspreis dementsprechend als Liquidierungspreis hat. Und das ist dann wie so ein Kaskadeneffekt, der gerade in so einem Crash dann die Kurse meistens sehr stark nach unten durchreicht, weil das dann an allen Börsen passiert. Hier sehen wir jetzt mal nur die Daten für Binance, Bitcoin, USDT. Und da sehen wir auch hier, ja, wie viele Positionen dann hier aufgelöst worden sind und wie viel Liquidität da liegt. Aber wenn wir mal drunter gucken, da liegt auch noch relativ viel, ja, Richtung, wo sind wir da? 75,5, ja. Unter 75,5, so um den Dreh. Also ich glaube, da hat der eine oder andere vielleicht doch noch ein Interesse daran, das Ganze Richtung 75 nochmal aufzuräumen, könnte ich mir vorstellen.
Also ja, der Markt ist ja auch nach wie vor sehr, sehr unsicher. Also wir hatten ja gerade im Anfangsgespräch kurz Iran-Thematik angeschoben, dass eigentlich immer irgendwelche News die letzten Wochen vorhanden war. Die Woche ist es überraschend ruhig. Ja. Aber Meinungen aus beiden Lagern gehen gerade davon aus, dass man sich irgendwo hier in eine Position verhandlungstechnisch reingebracht hat, in der es nicht weitergeht, weil die USA bestehen nach wie vor darauf, dass der Iran quasi das angereicherte Uranium ausliefert. Mhm. Und der Iran sagt aber, nee, das passiert auf keinen Fall. So, das ist, glaube ich, gerade der größte Streitpunkt. Und deshalb gehen auch einige wieder davon aus, okay, vielleicht geht's auch nochmal los mit einer Auseinandersetzung. Also vielleicht preist das der Markt gerade ein.
Es ist gut möglich. Also es ist jetzt so kein absolutes krypto-internes Event jetzt gewesen, was das Ganze verursacht hat. Du hast es schon richtig angesprochen, sondern eher so Makrothematik aus ganz vielen verschiedenen Themen. Ne? Also wir haben eine sehr, sehr hartnäckige US-Inflation. Die US-Treasury-Renditen sind über 5,1%. Ja, also das heißt, die Refinanzierung des US-Staates ist nicht ganz so günstig mehr wie vorher. Deswegen jetzt heute wird Warsh ins Amt der Fed gehoben. Ja, auch da mal gucken, was da passiert. Es wird wohl, berichten einige Medien, so eine Art, also Situation Room Meeting vorbereitet. Also das heißt, das, was du eben gerade gesagt hast, es kann wieder etwas passieren. Ein gewisser neuer militärischer Schlag vorbereitet werden, etc., etc. Und was wir halt auch die letzten Wochen, anderthalb Wochen sehen, ist halt ein massiver, schon sehr, sehr starker Outflow auch aus den Bitcoin-ETFs. Und das summa summarum ergibt sich in dem Bild, was wir jetzt gerade sehen. Das ist so mein Take da drauf.
Was ja auch spannend ist, die Woche kam, oder beziehungsweise ein Reporter hat Trump gefragt, weil nämlich Donald Trump Jr. am Wochenende heiratet.
Ah, okay.
Trump quasi am Wochenende auf der Hochzeit von seinem Sohn ist und er meinte so, ja, er würde gern gehen, er ist sich noch nicht ganz sicher, er hat da, was das nennt sich, Iran auf seinem Tisch. Also, okay. Who knows?
Ja, okay, ja, spannend. Ja, es ist, es bleibt spannend und wie gesagt, es ist so, also ich finde diese ganze Makrothematik, finde ich super spannend, wie gibt es halt so die Zusammenhänge. Ich werde demnächst mit Furkan von Coincheck TV, werde ich einen Podcast machen, da werden wir so ein Stück weit über diese ganze Makrothematik sprechen, der setzt sich damit ja auch sehr, sehr intensiv auseinander, wird wahrscheinlich nächste Woche aufgenommen oder drauf die Woche veröffentlicht, also da glaube ich ein ganz guter Talk für all diejenigen, die da mal ein bisschen mehr Einordnung zu haben wollen. Werbung. Wenn du mit Krypto starten willst, ist nicht die erste Frage, welchen Coin kaufe ich, sondern wem vertraue ich und wie kompliziert wird das? Genau deshalb möchte ich dir heute unseren Partner Bison empfehlen. Bison ist der Krypto-Broker von der Gruppe Börse Stuttgart mit über 160 Jahren Erfahrung am Markt und made in Germany. Der Fokus ist ganz klar: Einfachheit und Zuverlässigkeit. Du kannst dich in der App oder über Web kostenlos registrieren, dich ganz einfach verifizieren und dann in wenigen Minuten loslegen. Was ich als einsteigerfreundlich empfinde, Bison hat ein intuitives Design, mehr als 50 echte Coins wie Bitcoin oder Ethereum und der Handel ist gebührenfrei, ohne Kosten für Ein- und Auszahlung oder Kontoführung. Wenn du Bison jetzt einfach mal austesten möchtest, bis zum 31. März 2026 bekommst du mit dem Aktionscode BITCOIN10 10 Euro in Bitcoin. Wie? Kostenlos registrieren, Konto verifizieren, Geld einzahlen und Krypto handeln. Hinweis auf die Teilnahmebedingungen unter bison.app/audio. Werbung Ende.
Dann ist ja auch die Frage, ob viele vielleicht umschichten aus Krypto wieder back in Stocks, weil natürlich der ganze KI-Markt auch weiter wächst. Ja. Nvidia hatte ja die Woche Earnings und die haben die Earnings wieder überboten, also besser als vorausgesagt. Dann SpaceX bereitet sein IPO vor.
Ja.
Anthropic meldet eine Riesenpartnerschaft nach dem anderen. Also ich glaube, dass auch relativ viel Geld oder viele Leute auch gerade FOMO in die KI-Industrie wieder haben.
Ja, total, total. Also es gibt ja auch noch so ein paar andere IPOs, die jetzt gerade anstehen, wo viel Geld allokiert wird. Also es ist so ein bisschen die Frage, wo packen gerade die großen Investoren ihr Geld hin. Was man ganz vergessen haben, Sascha, Happy Bitcoin Pizza Day.
Ja, habe ich auch gesehen.
Ey, völlig vergessen, ja. Also erstmal danke an den 100.000 Bitcoin zu 40 Dollar, Kollegen, von 2011 müsste es gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche.
Ich habe trotzdem auch gesehen, um was wären sie heute wert?
Ja gut, ne? Aktueller Preis mal 100.000 Bitcoin, also kannst du ausrechnen. Mehr als der Euro-Checkpot.
780 Millionen.
Ja.
Mal eine Pizza gekauft für 780 Millionen.
Ja. Da habe ich gestern auch mit einem Podcast-Gast von mir drüber gesprochen. Wir haben gestern ein Interview mit Dennis Deiber von Bitwala gesprochen und der ist schon seit 2011 in Krypto. Also er hat die Bitcoin-Pizza, hat er mir gestern erzählt, nicht mitbekommen. Das ist, denke ich, ein ganz spannender Podcast, der nächste Woche dann rauskommt. Und da hat er auch zu mir gesagt, das ist halt So die ganzen Leute, die immer sagen, sie haben, weil ich habe ihn auch gefragt, hast du denn überhaupt Bitcoin seither denn mal verkauft? Ja, weil er war da im Room 77 damals sehr früh mit dabei. Also das weltweit bekannteste, die weltweit bekannteste Bar und Kneipe, wo mit Bitcoin gezahlt werden konnte damals. Und er sagte, ja, also so diese Illusion, diese Leute, die euch immer erklären wollen, dass sie reich geworden sind, weil sie so lange schon Krypto halten und so, da gibt's ganz, ganz wenige von. Er sagt, selbst in meinem Bitcoin-Umfeld gibt es nur ganz, ganz wenige, die wirklich bis jetzt das von damals gehalten haben. Und er sagt, von den Leuten, die ich kenne, sind es zwei. Und ich kenne viele. Ja, und er sagt so, wenn du eine Lebensrealität hast mit Family etc., du brauchst Liquidität mal hier und da, ja, dann musst du halt immer mal was verkaufen. So. Fand es auch sehr angenehm, weil er tatsächlich nicht so maxi-mäßig unterwegs war, sondern die Sachen sehr realistisch und sehr gut eingeordnet hat. Also für alle, die da Bock haben, hört gerne nächste Woche mal rein, lasst ein Abo da, lasst mal ein bisschen Liebe da und genau, da nächste Woche gibt es auf jeden Fall einen sehr, sehr coolen Podcast mit dem Dennis von Bitwala. Genau.
Da freue ich mich sehr drauf.
Genau, dann schauen wir mal weiter. Als nächstes Thema habe ich mitgebracht, dadurch, dass wir auch letzte Woche über den Clarity Act gesprochen haben.
Ja, warte mal, lass uns mal, weil das passt ganz gut zur Liquidation Map, weil wir gesagt haben, okay, wie kommt das zustande? CoinGecko hat einen Report rausgebracht zu Perpetual Trading und da haben wir ja, das passt glaube ich thematisch ganz gut.
Mhm. Okay, perfekt. Stage is yours.
Genau, weil hier, also was ist eine Perp-Dex? Eine Perp-Dex ist im Prinzip eine Exchange, in der du quasi mit Hebel Token traden kannst, sowohl Long als auch Short. Also bei Long setze ich ja auf steigende Kurse, bei Short setze ich auf sinkende Kurse. Und da gab es einen Report quasi, wie sich dieser ganze Space die letzten 2 Jahre entwickelt hat. Und was man also so als Takeaway vielleicht mitnehmen kann, ist, dass die Zahlen auf jeden Fall runtergegangen sind, also drastisch eingebrochen seit dem, ich sag mal, Perp-Sommer letztes Jahr. Ich glaube, viele Leute haben sich auf jeden Fall die Finger verbrannt und haben halt auch gerade durch Hebeltrading relativ viel Geld verloren. Das Ganze ist runtergegangen, ich glaube, von 211 Billionen in 2015 auf 469 Billionen, so in den ersten 4 Monaten dieses Jahr. Also Rückgang von 34% im gleichen Zeitraum. Die größten Börsen siehst du auch ganz gut, also wie es sich verteilt. So Binance ist natürlich nach wie vor der Platzhirsch. Danach kommt OKX und dann die kleineren wie BingX, BitGet etc. Und was gibt's noch zu erwähnen? Also nach wie vor so jeder, der Hebel tradet, muss sich klar sein, das Geld ist weg. Also es gibt einen gewissen Kurs, dann wirst du ausgestoppt und dann ist dein Einsatz komplett weg. Also da gibt es keine, klar kannst du irgendwie mit Stop-Loss arbeiten, aber jeder, der in Krypto anfängt oder sich erst anfängt, damit auseinanderzusetzen, vielleicht den Bericht mal durchgucken und sich mit der Thematik auseinandersetzen, es hat ein hohes Risiko.
Ja, definitiv, definitiv. Also
vor allen Dingen, ganz kurz vielleicht noch, was jetzt auch immer mehr kommt, ist, dass kleine Tokens und Meme-Coins auch auf den Perp-Dexes gelistet werden, was das Ganze natürlich noch gefährlicher macht, weil natürlich die Liquidität bei diesen Token generell schon kleiner ist, wie bei den großen wie Bitcoin und Ethereum und das eigentlich mehr oder weniger ein Marketing-Gig ist, weil es natürlich nach wie vor Exchanges gibt, die für ein paar Euro diese Token listen, dann hast du Listing-Announcement, so als Anfänger gehst du rein, denkst, ah, da ist vielleicht eine schnelle Marktmacht, hebelst das Ganze vielleeht auch noch, weil du denkst, okay, neuer Meme-Coin, neuer Token, die Upside ist da. Aber am Ende des Tages gewinnt gerade bei solchen Sachen nur die Exchange.
Mhm. Ja, genau. Also wenn wir uns gerade auch nochmal so ein Stück weit anschauen, ich habe echt, also ich mache jetzt seit ein paar Wochen so ein bisschen Instagram, ja, also wir fahren ja eh alle unsere so Social Channels so nach und nach hoch. Ich brauche da eigentlich auch noch mehr Cutter und also falls da jemand draußen zuhört, der da Bock drauf hat, meldet euch gerne. Aber es ist so, dass wir gerade ja sehen, dass in Europa mit der Regulierung, mit dem Rahmen, der gegeben wird, müssen sich jetzt alle Player daran halten. Ja, so, und da gibt es auch da drin nochmal so ein paar Spielregeln. Und die Spielregeln heißen, du darfst nur gewisse Anzahl an Leverage, also an Hebel zulassen als europäisch regulierte Börse. Und ich glaube, da sind wir irgendwie so bis 5er Hebel maximal. Ich glaube, man kann so ein bisschen mit so ein paar versteckten Produkttricks auch auf den 10er Hebel kommen, ja. Ist aber schwierig, also ist eher Graubereich. Also ich glaube, so im 3- bis 5er Hebel, das ist so das, was ihr an europäischen Börsen findet. So. Und das hat einen guten Grund, weil die Großzahl der Personen, die sich mit dem Hebeltrading dann auseinandersetzt, weil sie auf Social Media mal irgendeinen Investment-Guru gesehen haben, der erzählt, wie man ganz toll schnell reich wird mit genau dem Thema, dann ist es meistens der Fall, dass diese Person ein Eigeninteresse daran haben, dass sie mit Hebelprodukten arbeitet, denn da verdienen die das meiste Geld. So. Und man muss auch dazu sagen, an Spotkäufen und nur an Hodlern verdient eine Börse natürlich kein Geld. So, und das ist ja ist jetzt kein Geheimnis, was ich ausspreche. Die Börse verdient am Handel Geld und natürlich auch am meisten am Hebeltrading. So. Ganz klar. Deswegen probieren auch alle dort natürlich ihre Produkte zu platzieren, ja. Aber auch jede Börse muss dann einen gewissen Educational Flow vorhalten, dass die Leute, sagen wir mal, vorqualifiziert werden und dass sie am Ende eine Aufsichtsbehörde nachweisen können, hey, wir haben unseren regulatorischen Job gemacht und haben abgefragt, was derjenige schon weiß und haben erst dann das Hebelprodukt freigegeben. Ja, also OKX macht das so, Kraken macht das so, das ist ein ganz normaler Standard. Und das ist nichts für Beginner. Und wenn ihr sowas testen solltet, dann immer wirklich mit kleinen Geldern, versteht erstmal die Mechanik. Und für einen Großteil ist es aber höchstwahrscheinlich nichts.
Das ist ja auch so, deshalb bieten ja auch ganz wenige Crypto-Exchanges in Europa diese Hebelprodukte an, weil aufgrund der genannten Thematiken. Ja. Das ist im Stock-Bereich genau das Gleiche. Also du kannst ja auch im Stock-Bereich Hebel traden und da ist das Onboarding genauso schwer. Also du musst schon nachweisen, gewisse Erfahrung in dem Bereich, aber auch gewisses Kapital. Also wenn du jetzt quasi im KYC-Prozess sagst, ja, du hast jetzt 100.000 und du tradest diese 100.000 möchtest du nur in Hebel traden, dann kriegst du da auch keine Freigabe für.
Ja, definitiv, definitiv. Und es ist ja auch, ne, es ist Anlegerschutz, aber am Ende, klar, wenn ich das machen möchte, dann muss es mir auch möglich sein. Ja, dafür bin ich immer noch mündiger Bürger und kann dann selbst entscheiden, hoffentlich bestmöglich, was ich mit meinem Geld mache oder auch nicht mache. So, das ist wieder die andere Seite, wo ich dann sage, okay, na, jetzt entspannt euch mal, wenn ich das machen möchte oder auch wenn ich auf Polymarket traden möchte, dann kann ich das ja tun. Ja, dann muss ich mir nur bewusst sein, wenn ich das mache, kann die Kohle auch zu 100% weg sein. Und wenn ich das Setting so für mich im Kopf habe, dann ist es okay. Ja? Damit musst du dann aber am Ende auch leben können, wenn es dann wirklich weg ist. Ne? Ja. So. Weil dann heißt es ja auch oft auch wieder, ah, die scheiß Exchange oder das sind dann immer alle anderen schuld.
Naja.
So, nur nicht derjenige, der es gemacht hat selbst. So, aber anyway, das ist, glaube ich, eher so eine ethische und auch Einstellungsfrage. Aber das Thema, was ich eben ansprechen wollte. Hast du noch was hinzuzufügen zu dem Topic?
Dann.
Alright, ich schieß mal weiter. Denn wir hatten uns ja schon ganz oft über das Thema Clarity Act unterhalten und die USA kriegt jetzt ihre Regulierung, die natürlich auch erstmal von den Banken kurzzeitig so ein Stück weit eingebremst wurde, weil die Banken haben so ein Stück weit gesehen, hey, wenn jetzt Stablecoins, wenn du damit Geld verdienen kannst, dann shiften vielleicht viele Leute von klassischen Tagegeldern oder Sparbriefen oder was es auch immer gibt, zu anderen Produkten, die vielleicht ein bisschen mehr Zins bieten. Ja, so. Und wenn ich Zins meine, spreche ich von Yield. Und Stablecoins bieten dementsprechend Yield. Das heißt, ich parke mein Geld dort, bekomme mein Yield, also meine Zinsen dafür und das wäre das Produkt. Das haben die Banken jetzt erstmal noch abgeblockt und im Clarity Act steht jetzt auch, beziehungsweise ist es so geregelt, dass es eine Reward-Based Yield geben soll. Wie das dann genau funktioniert, das muss man sich, glaube ich, dann in den Produkten so ein Stück weit anschauen. Aber es ist nicht einfach so, ich parke mein Geld, kriege dafür Zins. Das haben die Banken und dieses US-Banking-Committee abgewendet. Und in Europa ist es halt so, dass Stablecoin-Yield generell noch verboten ist. Was passiert jetzt gerade? Die EU hat jetzt gerade vorgestern tatsächlich nochmal eine Konsultation für den Review der MiCA-Regulierung nochmal mit auf den Tisch geworfen. Und die Deadline ist da der 31. August 26. Warum? Das Ganze ist ja erst seit wenigen Monaten eigentlich in place, die MiCA, so knapp 18 Monate in etwa. Warum werfen die das jetzt schon wieder auf den Tisch? Aus meiner Sicht, weil sie sehen, dass in den Staaten die Regulierung, gerade was die Stablecoin-Produkte angeht, besser ist für den Markt und das Geld sucht sich natürlich immer die besten Wege, um Yield zu verdienen. Also in dem Fall den Zins. Und deswegen könnte Europa und europäische Stablecoin-Anbieter einen Nachteil haben gegenüber den Amerikanern. Und was man dann sehen würde, das ist jetzt die These dahinter aus meiner Sicht, dass Gelder von Europa in die USA fließen. Und da will man halt jetzt gucken, okay, vielleicht geht man da nochmal ran und macht MiCA 2.0, um kompetitiv oder ähnlich aufgestellt zu sein wie die USA. Das ist jetzt mein Take. Ich weiß nicht, ob es so kommt. Ich bin auch noch nicht im Detail drin. Ich habe gestern mit jemandem von KPMG telefoniert. Der hat mir das auch nochmal mit aufgeworfen. Und genau, muss ich nochmal mit ihm ein bisschen tiefer reingehen. Aber das ist so das, was ich da draus verstanden habe.
KPMG hat im Übrigen die Woche einen großen Schlag gemacht auf der KI-Seite.
Ja.
Weil die der erste, der Big Four sind, genau, die mit Anthropic eine Partnerschaft eingegangen sind.
Ja.
Jetzt quasi dieses ganze Cloud Anthropic Ecosystem auf KPMG-Seite implementiert wird, was natürlich die Berater super, super effektiv oder effektiver macht wie die Konkurrenz.
Was die Hälfte rausschmeißen von den 70.000.
Ja. Und da war dann auch nach unten hin auf der Kunden-Enterprise-Seite dadurch verschiedene Bots-Anbindungssysteme gebaut werden können und dürfen.
Ja, ja. Ja, ist mega spannend. Also wird sich jetzt zeigen, genau das war auch gestern Thema des Gesprächs. Das ist ja jetzt schon public. Muss man so ein bisschen aufpassen, was public, was non-public ist. Deswegen aber gut, dass du es gesagt hast.
Ist public.
Bitte?
Ist public. Ich glaube, gestern oder vorgestern kam es.
Ja, 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 genau, genau, richtig, ja. Okay, was haben wir noch? Ich habe die Tage jetzt noch gesehen, dass die Fed eine Executive Order von Trump rausgegeben hat, also ein Beschluss, dass quasi nochmal beraten werden soll darüber, ob nicht alle Fintechs und Kryptofirmen auch einen Zugang direkt zur Fed bekommen. Wir hatten ja vor, ich glaube, 2-3 Wochen war das schon mal die Meldung, dass Kraken so ein, weißt du noch das Naming von, also ein Federal Reserve Account und dieser, der ist, glaube ich, nur so übergangsmäßig, so auf Probe könnte man sagen, ja, für ein Jahr. Und ich schaue gerade, wie nennt man das denn?
Oh, kommt auch nicht drauf.
Ja gut, schlecht vorbereitet. Aber anyway, also es geht darum, dass quasi nicht nur die Banken Zugang zur Fed haben, ja, und zu diesem Banking-System, was dahinter steckt, sondern dann auch die Fintechs und Kryptounternehmen. Das wäre ein massiver Wechsel, denn bis jetzt, wenn du sozusagen Kundengelder verwahren willst, ist es so, dass das dann nur geht, wenn Drittpartner dazwischen sind. Und das sind dann meistens die Banken, die genau an dieses System angeschlossen sind. Und die Kryptofirmen müssen jetzt immer mit den Banken zusammenarbeiten, um das sozusagen umzusetzen. Und das ist natürlich was wieder Kosten sind, etc., etc. Und die Banken wehren sich auch gerade massiv dagegen. Und es ist jetzt, glaube ich, auch so eine Sache von irgendwie 120 Tage haben die jetzt Zeit, um zu schauen, wie kann man da die Prozesse vereinfachen, wie kann man da den Zugang ermöglichen, sodass da Bürokratie und auch Kosten abgebaut werden. Das ist was, wo die ganze Bankenszene natürlich komplett gegen schießt. Also alle diejenigen, die davon jetzt gefüttert werden, wollen natürlich nicht, dass es passiert, ja. Nachvollziehbar, ja, wenn das mein Businessmodell wäre, würde ich auch probieren, es erstmal zu verteidigen und zu verhindern, dass das geht. Aber wir sehen ja jetzt schon dadurch, dass Kraken unter anderem zum erlauchten Kreis gehört, die so einen Limited Zugang haben für jetzt ein Jahr, will natürlich die Trump-Regierung jetzt kryptofreundlicher werden, offener werden, mehr Zugriff zum Banking-System geben, um mehr Möglichkeiten zu bieten. Man muss aber dazu sagen, Kraken wurde noch von der Biden-Administration approved, diesen Testzugang zu bekommen. Also von daher, das ist nichts, was jetzt auf Trumps Mist gewachsen ist, muss man auch fairerweise dazu sagen. Genau. Okay. Was haben wir noch?
Pizza Wash. Schon. Wash, ja. Wash wird heute vereidigt.
Genau, das hatten wir aber schon angesprochen. Und bleiben wir noch mal bei Kraken. Ich habe tatsächlich was mitgebracht, das hast du noch nicht gewusst. Der Lukas Podolski, unser Lukas Podolski, der erklärt jetzt Krypto und macht Krypto in einfach. Ja, haben wir im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen. Du hast mich gefragt, wie ich das finde. Soll ich das vielleicht noch mal kurz so meinen Gedankengang dazu darlegen?
Ja, erzähl mal. Was ist dein Gedankengang dazu?
Also, du hast mich ja gefragt, wie ich das finde und ob ich das smart finde. Und also ich muss tatsächlich sagen, klar, die WM steht vor der Tür, mit jemandem Werbung zu machen, der Fußball verkörpert, ja, zu 100%, wahrscheinlich eher zu 110%, der einer unserer Weltmeister von 2014 ist, der an sich auch echt einfach ein super sympathischer Typ ist, ja, und auch ein einfacher Kerl so. Ja, er sagt ja, damals hat er ja, glaube ich, mal gesagt, so, ja, Lukas Podolski, zack, boom, Tor. Ja, das war ja das, was er damals mal gesagt hat, so nach dem Motto, ja, nicht lang nachdenken, einfach mal draufhalten und ein reinfeuern. Das sagt er, ist ja so ein einfach gestrickter Kerl. Und die Story, die sie jetzt bauen, ist so ein Stück weit auch Krypto in einfach. Ja, und ich finde so, das passt einfach gut zusammen. Und die Lukas Podolski-Doku kommt jetzt, ich glaube, auf Netflix demnächst auch raus, im Juni, also kurz vor der WM. Und dann wird er wahrscheinlich medial nochmal nach oben gezogen. Und das hat natürlich auch einen guten Flywheel-Effekt für Kraken. Deswegen macht es total Sinn. Und wir sehen ja auch andere Marken, die jetzt mit Fußballern, also ich sehe andauernd auf LinkedIn, Datev macht jetzt Werbung mit Philipp Lahm. So, ja, wo ich denke, ja, okay. Ja.
Was sagst du zum neuen Outfit der Nationalmannschaft? Das kam die Woche auch raus.
Ist das dieses bläuliche da?
Nee, dieses braune, oder? Marco Polo sagt der Ausstatter.
Ja, okay.
Der Nagelsmann war doch damit das erste Mal hier in der Sportschau, ich weiß gar nicht, wo er war, aber danach, kurz danach kamen quasi die Bilder, das offizielle Announcement raus.
Echt? Okay.
Zu dem Outfit. Hast du doch gar nicht gesehen, du als Fashionista?
Ja, ich als Fashionista, genau, richtig. nee, aber das hier, das.
Nein, nicht Trikot, die Privat quasi, die offizielle Privatkleidung. Such mal so, immer einen hier, Marco Polo Deutschland.
Deutschland. Marco Polo.
Ah, jetzt kommt der rein.
National. Mannschaft. Hast du gesehen, Bitwavo ist mit einem großen Tourbus unterwegs auf dem Pokal der Frauen, jetzt auch Männerpokal.
Ja, das ist
das. Das meinst du, oder was?
Ja.
Ja, habe ich natürlich schon gesehen. Ja, sieht fresh aus, oder? Hier, guck mal, so eins hatte ich auch an, als ich jetzt hier in Wien war, auf der Bühne. Sowas.
Bist du quasi auch direkt ausgestattet worden?
Ja, klar, direkt ausgestattet worden. Genau, richtig. Ja, ich suche auch noch einen Ausstatter für Kryptonerds, wenn wir quasi auswärts unterwegs sind. Ja. Nee, aber Bitwavo ist auch auf Tour und die fahren mit so einem coolen gebrandeten Bus rum.
Ja, habe ich auch gesehen.
Ich kann noch nicht alles zu 100% revealen, aber ich kann sagen, da kommt auch demnächst was von Kryptonerds. Seid gespannt, folgt uns auf den einschlägigen Social Media Kanälen und dann werdet ihr in nächster Zeit ein bisschen mehr zu dem Thema sehen. Denn wir gehen auch auf Tour. Nur wann, wie, wo? To be discussed.
So, unterm Strich können wir sagen, immer mehr Marketing im Sportbereich. Jetzt durch die WM sowieso.
Ja. Weiter. Aber die Marketingbudgets der Börsen werden ja auch eher zurückgefahren. Ja, das ist ja was ja einfach aufgrund des Markts so ist. Mein Take, habe ich auch mit einigen in Wien besprochen, die beste Möglichkeit für Börsen, die Werbung machen mit Partnern, sich die besten Preise jetzt langfristig zu sichern. Aus meiner Sicht. So. Also ich glaube, wenn man da ein bisschen antizyklisch jetzt vorgeht, einige Creator haben auch geplatzte Deals mit anderen Börsen, die vielleicht auch nicht in der EU waren und so weiter und so fort. Da gibt es gerade ganz, ganz viele Sachen so. Und ich glaube schon, dass sich da eine Möglichkeit ergibt. Und ist halt die Frage, wer jetzt da smart nah an den Partnern ist und sich da gute Konditionen sichert.
Ja.
Schauen wir mal. Aber wir sind nicht der Alles-Gesagt-Podcast, aber zumindest für diese Woche ist aus meiner Sicht erstmal alles gesagt. Sascha, was gibt's Neues von der Conference-Front?
Ja, übliche. Wieder ein paar Speaker-Announcements. Gerne auf der Website, folgt uns in Social-Media-Kanälen. Dran denken, der zweite Tag ist kostenlos. Also jeder, der sich mit der Thematik Blockchain, KI ein bisschen auseinandersetzen will, mal reinschnuppern will.
Genau. Für Freunde, Bekannte, Familie, Oma, Opa, alle interessant.
Jeder, der kommen will.
On the cutting edge sein möchte, was Tech, KI, Web 3 angeht, alle einladen. Machen wir richtig.
16. September ist der freie Tag in der Kokerei in Dortmund.
Genau. Kommt vorbei, tell a friend. Und ansonsten bleibt uns wohlgesonnen. Erzählt euren Freunden, dass es uns gibt. Und teilt den Podcast. Lasst ein Abo da. Vielen Dank, Freunde. Schönes Pfingstwochenende. Macht euch einen entspannten und bleibt gesund. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Adios.